Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 499. Heute mit der Vorschau auf WWE Extreme Rules 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Ausgabe 499, zugegebenermaßen, wir mogeln ein bisschen mit der 500, also unsere Review zu Extreme Rules, die am Sonntag erscheint im Wochenend-Podcast, die wird nicht Ausgabe 500 werden, wir machen nicht nur einfach eine Review, wir machen ein bisschen was Schönes, ein bisschen was Persönliches bei der 500, die Review wird dann die Ausgabe 499,5 einfach werden. Kai, wie sind deine Gefühle vor Extreme Rules und vor der 500?
Vor der 500 finde ich krass, dass es 500 Ausgaben gibt. Auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin, wie viel Müll wir schon geredet haben. Aber ich finde es auch gleichzeitig sehr, sehr witzig, dass daraus 500 Folgen gewachsen sind. Wäre auch nie so gemacht, wenn ich dafür, also wäre auch nie passiert, wenn ich dafür verantwortlich wäre, irgendwas hochzuladen oder zu schneiden oder Termine zu finden. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass du das in der Hand hast. Wird man auch drüber quatschen. Und Stimmung zu Extreme Rules, ich habe es ja schon gerade gesagt, so ein bisschen im Vorgespräch. Nach All Out habe ich meine Motivation ist gerade ja recht niedrig, auf, man könnte schon fast sagen, auf einem Tiefpunkt. Aber das liegt eher so ein bisschen an AEW.
Aber wie schaut es denn da bei WWE aus?
Es ist nicht alles perfekt, aber ich mag's, dass du auch einzelne Storylines der Shows hast. So klar, natürlich würde ich jetzt auch gerne mal wissen, was mit Dexter Lumis und The Miz bei einem Pay-Per-View ist oder bei einem Premium Live Event natürlich. Aber ich finde es ganz gut, du hast diese Raw-Storylines, du hast Smackdown-Storylines. Also Sachen machen Sinn, Sachen sind vernünftig aufgebaut, auch wenn du dir die Matchcard anguckst. Jetzt zum Beispiel, ist egal, ob ich jetzt einen Karrion Kross mag oder nicht, aber wir haben hier ein Match auf der Card zwischen zwei Typen, die Fäden, und es geht nicht um Belt, es geht vielleicht so ein bisschen um nochmal ein Contender-Match, aber so, es ist abgespeckt, du hast nicht mehr 18 Matches auf der Card, einfach nur hause alle drauf, jedes Match hat Sinn, hat eine Story, also da hat sich schon viel getan und das darf auf jeden Fall nicht untergehen, wie sich das Produkt WWE verbessert hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also mir macht das Produkt auch deutlich mehr Spaß, wie ich auch schon letztens bei Twitter geschrieben habe. Und wie du gerade auch richtig gesagt hast, längst nicht alles perfekt, aber wir sind da schon auf einem wirklich deutlich besseren Weg, als wir es noch vor einigen Monaten gewesen sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch die Karte von diesem und vom letzten Jahr anschaut, also Extreme Rules, da erwarten wir Stipulationen. Und das war ja was, was wir im letzten Jahr wirklich sehr stark bemängelt haben, dass wir genau ein Extreme Rules Match gehabt haben, nämlich damals Roman Reigns gegen den gegen Finn Bálor natürlich, gegen den Demon damals. Der
auch da hatte ich so Hoffnung.
Du weißt noch, als der dann vom Top Rope gefallen ist?
Da hatte ich keine Hoffnung mehr.
Und den toten Fisch gemacht hat und solche Sachen.
Das war geil.
Und das war im Prinzip das einzige Match mit einer großen Stipulation, wenn du jetzt nicht ein Six-Man-Tag oder ein Triple-Threat-Match als große Stipulation mitnimmst. Und diesmal haben wir 6 Matches angekündigt zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben jetzt den Mittwoch vor dem Pay-Per-View, also sprich, es ist der 5. Oktober. Und die Show findet ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag natürlich statt. Falls ihr euch wundert, meine Stimme klingt heute ein bisschen anders als sonst. Ich bin einfach erkältet. Also der Zug ist auch an mir nicht vorbeigefahren. Also erst war mein Sohn krank, da war meine Freundin krank. Und dann hat sie mich am Ende doch noch erwischt. Deswegen klinge ich heute vielleicht ein bisschen grauer, leiser und verrotzter, als ich das sonst tue.
Aber es ist echt krass. Also gerade aktuell sind wirklich alle mit irgendwas am Kämpfen. Also ich bin gerade auch, ich stehe gerade hart an der Grenze zu, werde ich jetzt krank oder komme ich noch irgendwie durch? Weil ich das ganze Wochenende unterwegs war. Also es geht gerade irgendwie um. Also egal, links, rechts, wo ich gucke, alle Leute sind krank oder gerade am Kämpfen mit einer Erkältung, ob es so durchkommt oder nicht. Ich bin mal gespannt, wie es mir dann am Sonntag geht, wenn wir die Review machen, ob wir da beide hier liegen, ohne Stimme, mit Fieber. Ja, Extreme Rules, ja, war schon toll, oder? Weiß ich nicht, hab geschlafen.
Ihr habt so viel nach Taschentüchern gekramt, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Naja, aber wir hoffen, dass das alles glatt geht, dass wir das beide durchstehen. Also bei mir ist auch nicht so schlimm, aber wer No Holds Barred gehört hat, der weiß, mein Sohn war unter anderem ein paar Tage im Krankenhaus wegen einer Kehlkopfentzündung. Also wenn ihr euch gewundert habt, die letzten Wochen, wie die hier entstanden sind, das war gar nicht mal so einfach. Auch das gehört tatsächlich zu dem Projekt Headlock dazu, dass man auch manchmal so in schwierigen Phasen trotzdem die Sache da einfach durchzieht und durchpowert. Alles nicht so schön, aber wie gesagt, so eine leichte Erkältung. Ha! wer mal zurückgeht, es gab viel schlimmere Erkältungen, mit denen ich gepodcastet habe, als die jetzt. Deswegen, und ansonsten, wenn ihr auch mehr von uns hören möchtet und uns vor allem auch unterstützen möchtet, hier in unserem Bestreben, ein möglichst tolles Produkt abzuliefern, ich glaube, das haben wir zuletzt auch sehr, sehr gut getan. Also ich fand zum Beispiel die NXT-Episode, die wir vor einigen Wochen gemacht haben, fand ich toll. Auch unseren Podcast zu CM Punk und dem ganzen Drumherum fand ich richtig gut. Der wurde auch sehr, sehr stark gehört. Und auch zuletzt der Tod der WCW mit Shaggy und Markus Holzer. Das kam auch richtig gut an. Also ich glaube, wir haben momentan eine ganz gute Serie. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Jetzt ganz aktuell ein neues Watch-Along-Format hier online gegangen, nämlich Golden Years. Also ich mit dem Markus Holzer. Wir besprechen und kommentieren alte Pay-Per-Views von WWE. Diesmal chronologisch. Wir beginnen mit dem Royal Rumble 1989 und gehen dann weiter. Wahrscheinlich im Dezember erscheint die nächste Episode. Wir machen das immer im monatlichen Wechsel zu Monday Night Watch, sodass wir nicht zu viele Watch-Along-Formate haben. Aber hört da gerne rein. Wir haben uns auch bemüht, dass es gut als Podcast hörbar ist, sprich keine langen Gesprächspausen, damit ihr das auch, keine Ahnung, beim Joggen oder beim Einschlafen oder was auch immer hören könnt. Also schaut da gerne rein. Ansonsten haben wir dieses Mal noch Year One natürlich am Start gehabt. Mankind da im Fokus. Und es gibt auch wieder ein Match of the Week. Und wir werden da noch ein paar weitere Neuerungen haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf gefasst machen. So, Kaine, lass mal durchstarten, weil wir haben 6 Matches auf der Card. Aber wenn man ehrlich ist, das große Thema vor Extreme Rules sind QR-Codes und ein weißes Häschen. Und wir haben im Magazin schon in der vergangenen Woche darüber gesprochen. Das haben logischerweise nicht alle gehört, weil leider nicht alle von euch da draußen Supporter sind. Sonst könnte ich das ja hauptberuflich machen, glaube ich. Aber Kai, wie gefällt dir das, was WWE da mit den QR-Codes aufzieht? Diese Schnitzeljagd, auf die man da seine Zuschauer mitnimmt? Und was bedeutet das Ganze drumherum hier eigentlich? Bekommen wir endlich den Fiend Bray Wyatt zurück jetzt bei Extreme Rules?
Ich muss sagen, ich bin mir gar nicht, das ist ein ganz großes Problem von mir. Ich rede so oft über Wrestling-Themen, dass ich nicht weiß, habe ich es im Podcast erzählt, habe ich es im Vorgespräch erzählt, habe ich mit Freunden darüber geredet, habe ich mit meiner Verlobten darüber geredet, ich weiß es nicht. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich find's fantastisch, wie man das aufzieht, weil die Sache ist, es wird nicht in die aktuellen Videos eingebunden. Also in diese YouTube-Sachen, weil wenn du es jetzt nur über YouTube guckst, bekommst du es quasi nicht mit. Also du musst zwangsläufig die Show schauen und du musst die Show aufmerksam schauen, weil das sind versteckte Hinweise, muss ein bisschen aufpassen, da ist nicht mit, ach, ich skipp mal durch und guck mal hier und ich guck mal da, sondern derjenige, der aktiv schaut, wird belohnt. Ich vergleiche es auch gerne so ein bisschen mit diesen ganzen Marvel-Trailern oder generell mit den Marvel-Filmen und Serien, wo Leute sagen, guck mal da, im Hintergrund, da ist das und das versteckt, das deutet wieder das und jenes an. Also genauso wie die Sache, dann zoomen die Leute in die Grafiken rein von Extreme Rules und sagen, ah, guck mal, da ist aber so eine komische Lampe.
Die Laterne ist da, genau. Ja,
genau, und da sind so Fireflies, wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Glühwürmchen.
Glühwürmchen, genau. Ich bin einfach eben Mr. International.
Für The Last of Us gespielt.
Ja, genau, stimmt. Da sind Fireflies versteckt und wir reden nicht von der Gruppe da aus Last of Us. Also allein solche Sachen, diese ganz kleinen Hinweise, das ist ja perfekt fürs Internet heutzutage, ne? Jeder versucht was rauszufinden, es gibt wieder Analysevideos. Also du kreierst dir da ganz schlau einen eigenen Hype, was weiß eine Sache, die WWE, wenn man ehrlich, seit Jahren nicht mehr geschafft hat.
Und alle diskutieren. Also wir merken es auf unserem Discord, man merkt es auf Twitter, da wird so viel gemutmaßt und da wird so viel rumgeknobelt. Ich finde das echt eine coole Idee, die man hier aufgebracht hat. Und man wird da wirklich von einer Station quasi zur nächsten gejagt. Aber trotzdem da nochmal die Frage. Also ist es der Fiend, der da zurückkommt? Wird er es sein? Ist er alleine? Weil wir haben auch diverse Theorien natürlich auch online gesehen, das wird eine Gruppierung mit Braun Strowman und Dexter Lumis und Alexa Bliss und noch einigen anderen, da gibt's ja tausend
bitte nicht.
Memes und keine Ahnung was. Was glaubst du, was bekommen wir hier und bekommen wir es bei Extreme Rules?
Ja, wir kriegen es bei Extreme Rules, weil ich will es halt nicht bei Saudi Mania haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Und da wird es auch untergehen. Also, wir haben ja auch schon spekuliert, kommt's bei Raw? Ich weiß noch, wo wir gesagt haben, oh, es kommt bei SmackDown, oh, bitte nicht, dann haben wir so viel zu tun, weil wir da auch noch irgendwie Dynamite, weil wir da auch, genau, ich glaube, das war die Grand Slam-Woche, wo wir noch Dynamite Cross Rampage aufgenommen haben, haben uns gedacht, oh, wenn jetzt noch der Fiend kommt, ach du meine Güte, dann ist sie aber Land unter. Und ich dachte schon die ganze Zeit, es kommt früher, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie die Bombe jetzt bei Extreme Rules platzen lassen. gerade mit den versteckten Hinweisen auch noch im Poster, dass man das da aufgreift. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann, an welcher Stelle, wie man es macht, ob man den Fiend da schon mit irgendwas connected, mit oder irgendwo reinschmeißt. Karrion Kross ist ja auch so ein Name, der gerüchtet wurde.
Richtig,
Karrion Kross und Scarlett ins Stable rein, dann Braun Strowman. Also, mal gucken. Ich weiß es nicht. Letztendlich von einer kryptischen Art her, von der Düsternis könnte man auch sagen, ist es irgendwas mit dem Judgment Day? Obwohl, das ist auch so ein bisschen, also Judgment Day ist da ja auch eher so die Billo-Gruppierung, wenn wir jetzt überlegen, wie düster der Fiend sein könnte oder mal war, bis er dann schlecht wurde. Ich bin gespannt drauf. Also, oder ob man es ganz alleine macht, ob man es dann selbst da, also ob man es irgendwie so zwischen den Matches für sich alleine stehen lässt, keine Ahnung. Also vielleicht muss man ja auch hier nur sagen, das ist es und die weitere Erklärung kommt dann danach als Cliffhanger, dass man dann bei Raw einschaltet, so Season Premiere mäßig. Also es kann vieles passieren. Ich glaube, es wird hier schon in Richtung gehen, dass wir sagen können, nach Extreme Rules, alles klar, es ist der Fiend, es ist Bray Wyatt.
Also ich glaube auch, dass wir die Auflösung hier bekommen werden oder zumindest einen derart deutlichen Teaser, dass wir wissen, in welche Richtung es geht. Ich glaube nicht, dass man es irgendwo in die Mitte bauen wird, weil wir wissen auch, wir sind bei Peacock, das Ding läuft da und man will natürlich auch, dass die Leute dranbleiben. Das heißt, du hast eine Story, die Leute sind interessiert und du willst ja dafür sorgen, dass die über den gesamten Pay-Per-View, PLE-Verlauf, mit dranbleiben. Deswegen rechne ich damit, dass das ganz am Ende kommt. Ganz am Ende, nachdem der Main-Event schon längst vorbei ist, vielleicht sogar wirklich schon, nachdem quasi die ersten Leute gehen oder nachdem schon das Logo erschienen ist oder so. Und danach gibt's noch diesen Hinweis mit, ach ja, guck mal, da passiert noch irgendwas. Und ich weiß auch nicht, ob wir dann schon den Fiend auftreten sehen oder irgendwas anderes. Aber vielleicht wird die Halle einfach dunkel und da steht von mir aus nur die Laterne da. Und dann einen Hinweis darauf. Ich glaube, man muss da... Ich sehe kein Match auf der Karte, wo ich sagen würde, da passt der Fiend jetzt absolut rein und
ach so, das auch nicht.
Nein, und auch da auch kein Gegner so in dem Sinne, weißt du? Und der Fiend war ja immer jemand, der unberechenbar gewesen ist. Er hat auch, bevor er sein erstes Match bestritt hat, immer Leute hinterrücks attackiert. Das würde jetzt hier zum Beispiel, also ein bisschen Spinnerei, angenommen Edge gewinnt das I Quit Match gegen Finn Bella, feiert, würde es auch passen, dass er dann zum Beispiel, also der Fiend, Edge angreift. Würde passen. Zugleich denke ich mir aber, ja, aber so eine lange Jagd dann für so einen miesen Payoff, also für so einen Angriff, für so ein Debüt. Ich glaube eher, man wird versuchen, dadurch eine Brücke zu schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast, und Quoten zu ziehen. Das heißt, wir bekommen einen offensichtlichen Hinweis, die Laterne im Ring, keine Ahnung, die Maske, die Hasenohren, ich weiß es nicht, irgendwas bekommen wir dann. Und dann den Hinweis, ach ja, übrigens, morgen oder so. Oder ein Datum von mir aus auch nur. Aber es wird der Fiend sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man den an Land gezogen hat, dass man den wieder zurückgeholt hat. Und gerade bemessen daran, dass man hier ja zuletzt jemanden als Long-Term Creative Lead mit ins Boot geholt hat, der unter anderem auch für Marvel verantwortlich gewesen ist. Ich glaube, das geht sehr stark dann da in die Richtung, dass man noch so einen Rausschmeißer mitbringt, der dann heiß auf die nächsten Shows machen soll. Ja, aber spannende Geschichte auf jeden Fall. Schreibt uns da gerne natürlich mal in die Kommentare bei YouTube oder auch auf dem Discord von uns. Schreibt uns da gerne mal rein, was ihr erwartet. Was ist euer Szenario hier für die Auflösung dieser ganzen Hasengeschichte und der QR-Code-Geschichte? Also, wir sind da sehr gespannt drauf, was ihr darüber denkt. So, Kai, dann haben wir 6 Matches auf der Card. Gar nicht mal so viele. Dafür viele Stipulationen. Ich habe schon letztens gesagt, also ich glaube, da hat vielleicht Triple H sehr viel Headlock gehört, weil das war einer der Hauptkritikpunkte, die wir zuletzt bei Extreme Rules auch gehabt haben. Und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit einem Match an. Das ist ein good old fashioned Donnybrook Brawl. Nämlich der Kampf zwischen den Brawling Brutes, also Sheamus, Rich Holland und Butch auf der einen Seite und Imperium, Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci auf der anderen. Das ist doch eigentlich genau das Match, was wir uns gewünscht haben, oder? Nach Clash at the Castle, wo sich Gunther und Sheamus hier die Grütze aus den Ohren gekloppt haben. Die Fehde wurde immer härter und die Eingriffe wurden immer persönlicher. Jetzt soll es ja einfach richtig schön zur Sache gehen. Und ich kann es nicht anders sagen. Für mich ist dieses Match ein echter Seller. Ich habe da unglaublich Bock drauf. Nach diesem 5-Sterne-Match, was Sheamus und Gunther abgeliefert haben, jetzt noch so ein großer wilder Brawl mit Gegenständen. Also, da bin ich sofort drin. Du auch?
Ja, klar, absolut. ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ist es jetzt sogar so, ist es nicht sogar für diese Woche noch das Titelmatch angekündigt?
Ja.
Zwischen Gunther und Sheamus?
Jo.
Weil das finde ich ein bisschen komisch, also gebuckt vom Zeitpunkt her, wenn ich ehrlich bin. Also weil, warum jetzt nochmal ein Titelmatch haben, wenn die doch am Sonntag, beziehungsweise Samstag, ihr großes Aufeinandertreffen haben? Das, also das stört mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin, weil ich da keinen Sinn drin sehe. Aber unabhängig davon habe ich sehr viel Bock auf das Match. Ich bin gespannt, wie sie sich kaputt kloppen werden. Es ist die Paarung, die wir wollen. Dass Good Old Fashioned Donnybrook eine dumme Bezeichnung ist für eine Art Street Fight, Extreme Rules, No Disqualification Match. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich habe da Bock drauf. Schön. Nicht, also nicht taggen, sondern alle sind irgendwie im Ring. Alle kloppen sich hin und her durcheinander. Und dann kann das gut werden. Weil, also das gleicht sich ja auch so schön aus. Ne? Du hast Sheamus und Gunther, hast Rich Holland und Giovanni Vinci und hast irgendwie Ludwig Kaiser und Butch. Also das matcht auch sehr, sehr schön. Du kannst sie sehr schön gegenüberstellen.
Ja, und die Körperlichkeit wird hier dabei sein. Ne? Also auch, was wir jetzt zuletzt bei NXT gesehen haben, wo dann eben auch Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci hier in das Match eingegriffen haben und selbst da dann Rich Holland und Butch den Titelgewinn gekostet haben. Also ich finde, das hat man sehr clever aufgebaut in den letzten Wochen, dass diese ganze Geschichte sich immer weiter hochgeschaukelt hat. Und wir haben ja auch immer wieder gesehen, wie aggressiv auch die beiden Tag-Teams, so nenne ich es einfach mal, also Kaiser und Vinci auf der einen Seite und Holland und Butch auf der anderen Seite, wie die zu Werke gehen. Immer die Brawls quasi um Gunther und Sheamus herum, während die sich einfach nur anstarren, ehe es dann wirklich richtig zur Sache geht. Nee, also ich erwarte mir hier einfach eine riesengroße Klopperei mit wirklich Gegenständen, mit Tische gehen da zum Bruch. Ich meine, das ist ein Donnybrook-Match, ein Donnybrook-Brawl. Da wird es garantiert auch irgendwelche absurden Sachen geben. Also ich erwarte dann Fass zum Beispiel oder irgendwelche anderen Gegenstände, die man so aus so einer Kneipenschlägerei einfach kennt.
Da die gute alte Shillelagh natürlich, die wir schon gesehen haben.
Richtig, richtig, genau. Und die Frage ist, wer geht denn jetzt hier raus? Also bis jetzt war ja Imperium relativ überlegen. Geht's dann hier mal an die Brawling Brutes zur Abwechslung?
Ja, also steht und fällt auch ein bisschen natürlich mit dem Outcome des IC-Matches. Auch wenn ich es da sehr blöd fänden würde, wenn Gunther jetzt die Welt verliert an Sheamus. Trotzdem könnte man ja hier mal, also entweder du sagst, Imperium ist super dominant, ne? Und die gewinnen hier alles. Gunther gewinnt zweimal gegen Sheamus und dann das 3 gegen 3 gewinnen sie auch noch. Oder du sagst, ach komm, hier ein Kaiser oder ein Vinci, die lassen wir mal pinnen und dann kann einer den Sieg holen. Ich finde, im Zuge der WWE, man darf ja auch nicht alles über Bord werfen. Bleiben wir beim sogenannten geliebten 50-50-Booking und lassen hier die Brawling Brutes gewinnen.
Die hätten es auch mal verdient. Ich finde es auch mal ganz, ganz gut. Ich habe mir das auch gedacht. Also, so sehr ich Imperium mag, ich möchte die Fehde ehrlich gesagt noch ein bisschen weitergehen sehen. Also, ich will, dass hier noch nicht, dass es hier vorbei ist, sondern auch da kann man, wir steuern ja Richtung Survivor Series zu. Wir wissen auch, da wird es nicht Raw gegen SmackDown heißen, sondern da wird es ja in den Wargames-Matches zur Sache gehen. Da kann man sich halt auch viele Hintertüren aufhalten, was man da machen möchte. Klar, offensichtlich ist natürlich die Bloodline gegen ein anderes Team. Wer wird denn das andere Team sein? Ja, und wir haben zwei dominante Stables hier durchaus, die sich hier die Köpfe einschlagen. Vielleicht, also ich hätte nichts gegen die Bloodline gegen Imperium zum Beispiel. Also würde ich mit Handkuss nehmen, plus nochmal zwei Leute mit dabei. Also, warum denn nicht? Sehe ich lieber als Bloodline gegen Judgment Day zum Beispiel.
Ja, mein Problem ist natürlich, wenn man dann Roman Reigns ins Ding steckt, ins Wargames-Match, hat er dann irgendwie wieder kein Titelmatch.
Ja. Ist mir egal. An dem Punkt sehe ich das nicht ganz so eng. Aber ich glaube ja auch, dass die Brawling Brutes den Kampf hier nach Hause schaukeln werden, dass sie auch mal einen großen Sieg davon tragen werden. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Match. Es heißt Extreme Rules um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Liv Morgan und Ronda Rousey. Wir kennen die Vorgeschichte. Liv Morgan hat sich ja per Cash-In den Belt von Ronda Rousey geholt. Und dann ging es ein bisschen hin und her. Ronda Rousey eindeutig zum Heel geturnt inzwischen. Es gab dann auch noch die Titelverteidigung zuletzt, die wir gesehen haben von Liv Morgan gegen Shayna Baszler natürlich bei Clash at the Castle. wo wir auch schon gesagt haben, ah, das wird ein Übergangsgegnerin, war es dann letztlich auch. Ja, Kai, und jetzt ging es dann in den letzten Wochen vor allem darum, hier zu zeigen, dass Liv Morgan, dass die auch dass die auch ein harter Hund ist, eine harte Hündin ist, nämlich die kann auch die Extreme Rules mitgehen, die zeigt auch mal einen Senton durch den Tisch, was wir da zum Beispiel gesehen haben, die brawlt auch, und da geht's auch mit Kendo-Sticks zur Sache. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man so ein bisschen die Traktion von Liv Morgan, also diesen großen Push, der hat nicht ganz so stark funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Und ich erwarte hier ehrlich gesagt schon fast einen Titelwechsel, weil ich glaube, dass Liv Morgan A, als Jägerin stärker ist und B, dass Ronda Rousey als Champion mit ihrer aktuellen Persönlichkeit besser funktioniert. Wie siehst du das?
Boah, es steht und fällt natürlich damit, wie lange Ronda Rousey jetzt da eingeplant ist, ne? Also wie viele Matches ausgehandelt wurden, wie lange sie dabei sein soll. Letztendlich, es wäre ja auch, glaube ich, dann ein Draw zu sagen, hier, Ronda Rousey ist unser Women's Champion und wir gehen dann nach Saudi-Arabien, weil es ist eben natürlich Ronda Rousey, ne? Also das ist schon eine große Nummer. Und bei Liv Morgan, also ja, es hat sich leider sehr schnell abgezeichnet. Wir haben ja gesagt, ah, die könnte so die Aufsteigerin des Jahres sein. Und die hat die Fans mitgenommen, die Leute hatten Bock, die haben sich gefreut. Auch als sie dann den Koffer geholt hat, war so eine klassische, also ich bin ja immer für Heels die Koffer holen. Und wenn es mal ein Face schafft, dann ist es ja wirklich dieses, ah, der Underdog holt sich den Koffer und casht dann ein und alle freuen sich und sind super happy. Und gefühlt schon einen Tag später ist ja die halbe Crowd gegen Liv Morgan geturnt. Wo sie dann da im Ring steht, so ein bisschen unter Tränen und sagt, ah, das ist alles so toll. Und da kamen ja schon die ersten Buhrufe. Und ich fand, ab da hat sich's auch nicht mehr gefangen. Und da wurde es dann immer schwieriger und schwieriger. Die Leute hatten weniger Bock auf eine Liv Morgan. Eine Ronda Rousey ist geturnt, was zwingend notwendig war, sind wir mal ganz ehrlich. Und ja, sie gefällt mir jetzt besser. Muss immer eine Talia Dreh- und Angelpunkt jeder Ronda Rousey Storyline sein? Weiß ich nicht. Also auch jetzt dann wieder einen gibt es natürlich wieder das Match mit Legging Ronda Rousey, weil die haben ja mal trainiert. Ja, ist doch auch alles super. Also, und dann die Eingriffe. Ich finde es schön, dass man hier so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen ist. Wir machen auch mal andere Sachen wie diesen Table Spot und nicht eben nur dieses Standard, was man sehr häufig sieht bei Frauen Extreme Rules Matches. Ja, nimm doch einfach Candlesticks, weil die kann man leicht schwingen. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig gehabt. Also, letztendlich vom Standing her sollte jetzt die Ronda Rousey gewinnen, weil mit Liv Morgan, das klappt nicht so geil. Man könnte jetzt aber auch diese Chance nutzen und sagen, es ist ein Extreme Rules Match. Wir haben immer gesagt, One-on-One gewinnt Liv Morgan eh nicht, außer so ein bisschen durch komische Umstände, ein bisschen Schummeln, Roll-Up oder sowas. Und man könnte jetzt ja auch die Extreme Rules Stipulation nutzen, um Liv Morgan dann doch auch einen klareren Sieg zu geben, weil sie eben Waffen einsetzen kann und damit eine Ronda komplett vermobben. Also ich sag, man nutzt es noch nicht oder man hat noch nicht komplett das Vertrauen verloren und gibt hier Liv Morgan den Sieg, weil die Stipulation es eben anbietet.
Ja, ich bin gespannt. Ich tue mich da mit so einer klaren Aussage tatsächlich ein bisschen schwer. Ich würde vom Bauchgefühl her eher in die Richtung tendieren, dass man das Experiment Liv Morgan erstmal hier kappt und mit der sicheren Nummer geht, und das ist nämlich Ronda Rousey, und sagt, ja, wir haben jetzt gesehen, Liv Morgan, die will sich immer beweisen und die probiert halt alles, aber schlussendlich ist dann eben eine Ronda Rousey vielleicht doch eine härtere. Aber die ist vielleicht auch gerade dadurch, dass Ronda Rousey hier so die klare Favoritin eigentlich ist, und für mich ist sie das auch nach den vergangenen Wochen weiterhin sehr, sehr deutlich. Vielleicht ist auch genau das der Punkt, wie man hier eine Überraschung nochmal erzeugen kann. Und dadurch kannst du natürlich auch nochmal diesen Charakter von Liv Morgan ein bisschen stärken. Ich gehe aber hier bei meinen Tipps auf jeden Fall in die Richtung Ronda Rousey und frag dich, was ist denn dein Tipp hier?
Ich sag Liv Morgan.
Okidoki. Und wo wir gerade beim Thema Tipps sind, dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben ja noch das Tippspiel für unsere WWE PLEs, kicktipp.de/headlockrunde, da könnt ihr auf jeden Fall dran teilnehmen. Und wir haben jetzt auch beginnend mit Extreme Rules da einen kleinen Preis ausgelobt, beziehungsweise mehrere kleine Preise, nämlich die Sieger, der Sieger, die Sieger, wie viele es auch immer sein mögen, bekommen 20% Gutscheine für unseren Shop bei SL Wrestling. Und da ist nicht nur unser Merch mit dabei, sondern da ist auch das Merch, also die SL Collection quasi mit dabei. Und außerdem verlosen wir nochmal unter allen Teilnehmern einen 10% Gutschein, einfach damit das ein bisschen ein kleiner Anreiz ist, falls ihr noch nicht dabei seid und ihr sagt, ah, jetzt ist schon so lang vorbei, ich werde eh nicht mehr gewinnen, aber hey, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was gewinnen. Also macht da gerne mit und steigt da ein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da mittlerweile fast 400 Leute und die Gewinner, der Gewinner, werden auf jeden Fall dann im Nachgang von uns kontaktiert, beziehungsweise von dem Nuno, der das ganze Ding organisiert, sich darum kümmert, und dann kümmern wir uns auch darum, dass wir die entsprechenden Codes und Gutscheincodes da weiterreichen. So, kommen wir zum nächsten Match. Es ist ein Fight Pit Match mit einem Special Referee, nämlich Daniel Cormier, und es treffen Matt Riddle und Seth freaking Rollins aufeinander. Kai, Fight Pit Time. Haben wir lange nicht mehr gesehen, oder?
Ja, Fight Pit. Und natürlich denke ich da an Everybody's Darling, Timothy Thatcher, der auch ein Fight Pit Match hatte, auch gegen Matt Riddle. Und ich bin mal gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass das Match eröffnet, weil es ist ja auch mit einem gewissen Aufbau verbunden.
Richtig,
ja. Obwohl letztendlich bei den ganzen Peacock-Werbung, also ganz ehrlich, da kannst du auch eine zweite Arena bauen in der Zeit, ne? Ist auch egal.
Das stimmt.
Ich bin mal schauen. Also es ist ja eigentlich Feldpower-Bonus für Matt Riddle. Der fühlt sich da ja zu Hause, er fühlt sich da wohl, hat schon Erfahrung und in so einem Käfig kämpfen kann er ja auch. Gegen Seth freaking Rollins. Auch da im Vorgespräch hat mir schon so ein bisschen beschwert, haben wir uns ja in die Haare bekommen, wüst angeschrien haben wir uns ja.
Wie immer.
Weil ich meinte, dass ich es komplett Quatsch finde, dass Rollins hier das Match hat gegen Matt Riddle, was ja so ein bisschen nach Finale der Fehde schreit und jetzt schon sein nächstes Titelmatch geplant hat am Montag. Und ich finde ja, das lässt die Fehde so ein bisschen egal wirken. So, egal was hier passiert, win, lose or draw. Rollins hat ja eh sein Titelmatch gegen Bobby Lashley. Finde ich quatschig, bin ich ganz ehrlich. Hattest du ja gesagt, ja, kann man argumentieren, ist mir egal, ich will keine Argumente, ich will mich beschweren. Und auch hier, also Rollins, sage ich ja immer noch, liefert seit Monaten konstant ab. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier in diesem Fight-Pit-Match ist, weil hat er noch nicht gemacht. Mal gucken, wie man sich da zurechtfindet. Ist ja auch noch ein bisschen anders als ein normales Wrestling-Match. Ne? Ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt so in Richtung WXW guckt, könnte man sagen, ein bisschen Ambition-mäßig.
Shoot-Style-Wrestling quasi, ja.
Genau, Shoot-Style-Wrestling. Die Frage ist, wie macht Rollins das? Wie kriegt er da seinen Charakter rein? Wird er auch da so ein bisschen schummeln? Mal gucken, also sind wir mal ehrlich, Daniel Cormier, wird da, glaube ich, ausgesprochen, oder? Ja. Gut. Wird natürlich nicht nur da stehen, um das Match zu leiten, ne? Der wird auch höchstwahrscheinlich mal mit Rollins aneinander geraten, da wird auch mal was geben, vielleicht wird er mal kurz einmal zuhauen, also, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nur da ist, um zu sagen, yo, der Gewinner ist der und der. Also, so ein bisschen wie Tyson Fury, der nochmal Austin Theory umballern darf.
Ja.
Deswegen gehe ich sogar davon aus, weil es irgendwie zum Match passt und Rollins ja sagt, es ist ja eh alles egal und er auch einen Sieg verdient hat, sage ich, hier gewinnt Matt Riddle.
Ja, also erstmal, ich will nur mal ganz kurz was zu Daniel Cormier sagen, der ist ein bisschen untergegangen hier, ist ja ein UFC Hall of Famer, ein Weltklasse-Ringer damals gewesen, ist manchmal auch bei Olympia angetreten damals, aber ist auf jeden Fall auch gerade auf internationaler Ebene jemand gewesen, der da große Erfolge erzielt hat. War bei der UFC einer von nur zwei Leuten, der über zwei verschiedene Gewichtsklassen Belts gehalten hat damals, hat sich eine legendäre Fehde mit John Jones geliefert. Und ja, also das ist ein riesengroßer Name, der hier dabei ist. Den sieht man auch immer noch als Kommentator bei der UFC und ist wirklich, ja, der ist halt wirklich ein begnadeter MMA-Kämpfer gewesen. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Deswegen, dass der jetzt hier dabei ist, das soll dem Match natürlich auch noch mehr Legitimität einfach geben. Ne? Das soll das Ganze nochmal ein bisschen betonen. Und finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Gut, die Videobotschaft, die war jetzt halt so ein bisschen, naja, hätte man auch ein bisschen professioneller machen können, die es da bei Raw gegeben hat, aber sei es drum. Also, ich bin hier auch wieder gespannt drauf. Also, ich fand dieses Match damals mit Riddle und Thatcher, fand ich sehr spannend, weil das ja erst als so ein MMA-Kampf angefangen hat und dann eben weiteren Verlauf ja auch immer spektakulärer geworden ist. Also, das ist ja quasi so ein zweistufiger Käfig, wo du dann eben auch von oben runter springen kannst und solche Sachen. Da gibt's ja genug Möglichkeiten, dass das nicht nur ein Rumgecatche wird, sondern dass es eben auch, ja, was Spektakuläres werden kann.
Ja, oder auch einen fiesen Bump, wo einer den anderen von oben runterschmeißt.
Ne? Genau.
Also sowas alles.
Ja, ich erwarte mir da zum Beispiel einen Floating Bro von oben runter. Bin ich ganz ehrlich, das ist sowas, was ich da...
Gab's gegen Thatcher einen Center? Oder war das auch der Floating Bro? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube, es war der... Wahrscheinlich war es der Center. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ne? Aber es war damals auch echt ein gutes Match. Und da passen natürlich auch beide gut rein. Und ich glaube auch, dass, auch wenn Seth Rollins ja so bei Raw jetzt so getan hat, ob er hier der große Checker ist, der wird natürlich auch hier ein bisschen versuchen zu mogeln, ne? Innerhalb dieser Geschichte. Und da kommt natürlich dann Daniel Cormier ins Spiel, der natürlich hier möchte, dass da sich an die Regeln gehalten wird. Entsprechend war ich hier wirklich ein spannendes Match, ein hart geführtes Match, was auch eben auf mehreren Etagen stattfindet. Und am Ende, da tue ich mich tatsächlich auch hier wieder mit dem Pick eines Siegers ein bisschen schwer. Die ganze, um auf diese US-Title-Geschichte zurückzukommen, das dreht sich ja schon seit jeher eigentlich um diesen US-Title. Also da hat ja auch dann unter anderem mal Matt Riddle Seth Rollins den US-Title gekostet. Und Seth Rollins will ja diesen Belt auch unbedingt haben, aber er muss erstmal auf dem Weg dahin auch durch Matt Riddle durch. Und ich glaube, selbst wenn jetzt Rollins hier verliert, dann könnte Bobby Lashley einfach sagen, so, nee, also du hast doch gerade verloren. Ich trete jetzt erstmal gegen Matt Riddle hier an, bevor du an der Reihe bist. Sei es drum. Also ich finde es ganz gut, dass Rollins hier durchaus zweigleisig fährt, was seine Prioritäten angeht. Dass er erstmal sagt, hier, ich attackiere auch Bobby Lashley, weil ich will diesen Belt unbedingt haben, aber ich muss erstmal diesen einen Roadblock hier, den Riddle, den muss ich erstmal aus dem Weg räumen, bevor ich dann um das Gold antrete. Ich mag es ja eigentlich ganz gern, wenn man versucht, ein Gimmick quasi auf einen Charakter umzumünzen. Das heißt also, dass Riddle sozusagen der King of the Fight Pit wird. Deswegen gehe ich mit Matt Riddle hier an der Stelle, dass der das Ding gewinnt, weil das passt gut zu ihm, das passt gut zu seiner Persönlichkeit und man kann darum dann auch um die Figur Riddle sowas Besonderes entspinnen, so wie es der Undertaker bei Casket Matches zum Beispiel gewesen ist oder Shawn Michaels bei Leiter Matches, dass man ihn da so entsprechend positioniert. Fände ich spannend. Für Rollins ist es natürlich ein bisschen doof, ne? Der sollte eigentlich auch mal vielleicht mal eine Fehde gewinnen, oder?
Ja, weil er hat ja jetzt letztens auch in Cardiff gewinnen dürfen, ne?
Das stimmt.
Also von daher gehe ich davon aus, dass man jetzt sagt, okay, es ist hier der Fight Pit, dann komm. Dann darf diesmal Riddle gewinnen.
Ja, gucken wir mal, ne? Aber auf jeden Fall, mein Pick ist hier auch Riddle. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Wir haben ja noch drei hier auf der Card. Erstmal an der Stelle mal die Frage, Kai, was glaubst du eigentlich mit Main Event?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wollte mich auch vorhin fragen, weil bin dann so ein bisschen mit dem Fiend gegangen, hab gedacht, was könnte denn da passen? Ja, vielleicht Drew McIntyre, Karrion Kross. Aber hier so das Strap-Match als Main-Event aufbauen, das wäre auch schon ein bisschen schwierig, oder? Also von der Stipulation her, Liv Morgan, Ronda Rousey, hat aber also auch nicht so den Bums. Das ist also, mein Problem ist, keins dieser Matches hat so den Bums, wo du sagst, das ist das Main-Event. Also ich könnte sogar sagen, durch den Namen her, nimm Edge Bella.
Brie oder die andere?
Nicht schlecht.
Ich tue mich da tatsächlich auch schwer mit. Ich habe auch schon ganz überlegt. Ich fände auch, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt bei Raw reingeschaut habe, ich könnte auch sehr, sehr gut damit leben, wenn man hier das Leitermatch um die Raw Women's Championship nimmt und man macht daraus den Main Event. Ja,
ist auch sehr präsent natürlich bei Raw. Ne? Also generell Damage Control ist sehr präsent überall, aber ja.
Also das fühlt sich tatsächlich für mich noch ein bisschen größer an, auch als ein Strap-Match, wo es ja nominell um nichts geht, genauso wie so ein I-Quit-Match, wo es auch um nichts geht. Und wenn ich jetzt mir aussuchen müsste, welche Damenfehde finde ich aktuell geiler, ist es halt Bianca Belair gegen Bayley. Insofern würde ich das tatsächlich mal hier als Main Event anpeilen. Und deswegen mache ich auch einfach hier im Rundown, nämlich mit einem anderen Match weiter, nämlich mit dem Strap-Match, was wir gerade schon angesprochen haben. Drew McIntyre, Karrion Kross, auch die Geschichte, die zieht sich ja schon ein bisschen länger, nämlich auch schon bis hin zu dem Debüt von Karrion Kross, der gleich Drew McIntyre attackiert hat. In den vergangenen Wochen auch immer wieder die Attacken, inklusive missglückten Feuerspot und keine Ahnung was allem. Drew McIntyre, eigentlich weiterhin jemand, wo man sagt, ja, der müsste eigentlich dann auch um die Title mitspielen, hat natürlich bei Clash at the Castle sein großes Match gehabt, hat die Chance vertan, jetzt geht er quasi wieder einen Schritt zurück, Karrion Kross, alter Nemesis, wartet da auf ihn. Hat dich diese Fehde mittlerweile ein bisschen abgeholt, weil ich weiß, du bist kein großer Freund von Karrion Kross und ich glaube, du bist auch kein großer Freund von Strap-Matches.
Das stimmt und da hat sich auch seitdem nichts dran geändert. Ich mag Karrion Kross nicht. Ich finde ihn langweilig. Ich finde alles, was er macht, langweilig. Der hat einen krassen Look. So vom Körper her. Der hat natürlich auch ein gewisses Auftreten, auch in dieser Paarung mit Scarlett. Aber Mann, ich finde den langweilig wie sonst was. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Match. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das hier eins der unterhaltsameren Strap-Matches wird. Gerade weil die zwei Typen keine Gefangenen machen und sich ordentlich mit dem Strap verkloppen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir nach diesem Match wieder ein Drew McIntyre-Bild bekommen, wo er sagt, übrigens, so sehe ich einen Tag danach aus. Und du
Garantiert.
denkst, ach du meine Güte. So, das kann ich mir alles vorstellen. So, von daher, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Aber ich finde, Karrion Kross kämpft so langweilig. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich bin mir auch gerade gar nicht mehr sicher. Strap-Match ist jetzt in diesem Fall einfach nur, die sind aneinander gestrappt und das war's, ne?
Es gab bislang noch.
Oder ist jetzt wieder ich muss Ringecken abklatschen.
Genau, es gab bis jetzt, soweit ich zumindest mitbekommen habe, noch keine genaue Regelerklärung. Aber normalerweise, wenn du das Strap Match hast, geht es erstmal darum, dass die quasi aneinander gefesselt sind und nicht flüchten können. Und darum haben wir ja hier auch den Strap, dass ja Drew McIntyre gesagt hat, so, nee, ich will nicht, dass der abhauen kann. Deswegen knoten wir uns einfach hier mal aneinander. Es gibt natürlich auch noch die Sache mit den vier Ecken, aber ich finde, das würde hier nicht dazu passen.
Nee, das ist auch immer langweilig. Da klatscht jemand immer drei Ecken ab und dann macht man Tauziehen für 8 Minuten.
Genau.
Also deswegen, also dann lassen sie sich aneinander binden und dann kaputt hauen. Also das kann zu guten Sachen führen, das kann auch zu guten Aktionen im Match führen, zu kreativen Sachen. Ich sehe hundertprozentig einen Spot, wie Drew McIntyre vom Top Rope gezogen wird
Garantiert, ja.
und dann Bump auf den Rücken nimmt. Da setze ich ganz viel Geld drauf, dass das passiert. Und es ist ja hier auch schon so ein inoffizielles Number-One-Contender-Match. Weil da geht es ja auch darum, das wird ja auch in Promos von Karrion Kross angesprochen. Auch beide wollen den Belt haben, aber jetzt müssen sie erstmal sich gegenseitig aus dem Weg räumen und dann kann man eben weiterschauen. Also gerade hier, dann muss man, ne, das ist ein bisschen das Problem. Roman hat seinen Gegner schon für Saudi, wie heißt das? Crown Clash? Crown Jewel Clash? Crown Jewel?
Crown Jewel. Clash at the Düne heißt das.
Ja, genau. Ja, Crown Jewel ist es. Ist
Clash
es.
at the Crown?
Ja, Crowns clashing? Nein. Also für Crown Jewel hat er ja schon seinen Gegner mit Logan Paul. Dann steckst du ihn ja eben ins Wargames Match, wo er dann auch seinen Titel nicht verteidigen kann. Also darf der Gewinner hier von irgendwann im Dezember zu Weihnachten gegen Roman kämpfen um sein
Day
Belt.
One, TikTok.
Ja, Day One, TikTok. Kommt dann vielleicht auch Austin Theory und lädt mal kurz einen TikTok hoch, wie er eincasht. Man weiß es nicht.
Ich dachte, der macht nur
Oder ob
Instagram.
ja, oder ob der auch scheitert. Wir werden sehen. Aber das Match, was soll ich sagen? Mag die Stipulation nicht, mag Karrion Kross nicht. Schwierig. Hoffentlich überzeugen sie mich einfach mit Gewalt.
Ja, also bei so Strap-Matches gibt es ja gemeinhin sehr viel Einsatz dieses Straps, der nicht nur zum Zuschlagen verwendet werden kann, sondern eben auch zum Würgen. Und genau an dieser Stelle sehe ich übrigens einen Vorteil für Karrion Kross, der ja ohnehin einen Aufgabegriff hat, den man ja vielleicht noch mit dem Strap auch noch ein bisschen verstärken könnte. Und das ist übrigens auch schon meine Finish-Prognose für das Ding hier. Drew McIntyre wird ohnmächtig im Straitjacket Sleeper Hold unterstützt durch den Strap. Also da wird erstmal damit gechoked und dann wird damit noch nachgehebelt, dass er eben auch noch den Aufgabegriff quasi hier ansetzt. Und dann am Ende ist es dann eben Karrion Kross, der das Ding hier gewinnt, weil der muss jetzt auch das Ding gewinnen. Also der kann doch nicht in seinem ersten großen Match gleich verlieren. Was ist er dann für ein mieser Typ, wenn er gleich seine erste große Herausforderung hier verkackt? Der Drew McIntyre schadet das nicht. Gerade wenn das noch per Eingreifen geschieht. Also Scarlett lenkt ihn ab oder macht sonst irgendwas. Dann passt das. Ne? Und er gibt nicht auf, sondern er wird halt ohnmächtig. Dann kann man das gut genug kaschieren, dass Drew McIntyre hier nicht doof aussieht. Aber ich finde, Karrion Kross, den musst du jetzt bei der ersten großen Bewährungsprobe, musst du den entsprechend darstellen, dass der das Ding hier holt.
Ja, aber dann kämpft er gegen Roman Reigns und das langweilig. Aber ja, wir hatten auch schon Drew gegen Roman Reigns. Kann ich einfach, weiß ich nicht, Seth Rollins gewinnen und der Contender sein?
Schon wieder, hatten wir auch schon mal.
Ja.
Ich glaube übrigens gar nicht, dass wir Karrion Kross gegen Roman Reigns in einem Einzelmatch bekommen. Ich glaube, wir bekommen irgendwann ein Triple Threat Match zwischen den dreien. Und dann muss ich halt.
Mit Scarlett, oder?
Ja, genau. Nein, natürlich mit Drew McIntyre. Und da muss ich halt Drew McIntyre auf 8 Wege noch damit ins Match reinmogeln.
Ah, der gute Edge Daniel Bryan Weg.
Ja, irgendwie sowas, genau. Ich habe hier noch einen Vertrag von 1843, da steht drauf, wir Schotten, wir verdienen auch ein zweites Titelmatch.
Genau. Das hat damals bei Braveheart, wo das festgehalten.
Genau.
In der Rede wurde aber rausgeschnitten, aber gilt trotzdem.
Irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass man Karrion Kross gegen Roman macht. Ich glaube, dass man Triple Threat Match machen wird, weil man genau das weiß, was du gerade angesprochen hast, dass Karrion Kross gegen Roman Reigns
langweilig ist.
Ja, nein, vielleicht nicht langweilig, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht groß genug und deswegen macht man Triple Threat Match. So, das ist so mein Pick. Aber was ist denn, hast du jetzt hier deinen Pick schon gesagt?
Ja, Karrion Kross macht Sinn, weil erstes Match verlieren wäre blöd.
Dieser Zorn, der da so in deiner Stimme mitschwebt, finde ich gut.
Ja, hilft ja nichts.
Ja, dann kommen wir hier zum nächsten Match. Auch da sehr viel Zorn auf jeden Fall mit dabei. Es ist ein I-Quit-Match und es treffen Edge und Finn Balor aufeinander. Natürlich der Judgment Day da auch allgegenwärtig. Die ganze Geschichte des Judgment Day begann ja quasi mit Edge, der dann eine Gruppierung um sich herum geschart hat, die sich dann gegen ihn gewendet hat und Edge, der dann sehr spontan wieder zum Babyface geturnt ist. Danach natürlich die Geschichte mit Dominik und Rey Mysterio und Edge dann eben auch noch mit dabei. Der Turn von Dominik, bei dem Edge auch nicht ganz unbeteiligt gewesen ist, der hat ja hier den ersten Schlag auf die Nüsse bekommen. Ja, Kai. Und dann gab es jetzt das Comeback von Edge vor 2 Wochen, wenn ich mich nicht komplett täusche, bei Raw. Und er hat dann gesagt, so, ich will hier Finn Balor im I-Quit-Match haben. Was sagst du? Bis jetzt zur Aufbau, zur Fehde? Ich hab's ja schon im Magazin gesagt. Also Judgment Day fühlen sich jetzt zumindest nicht mehr wie ein kompletter Car-Crash an, wie wir es noch vor einigen Monaten gehabt haben, sondern durchaus eine legitime Gruppierung. Ist Finn Balor schon so weit wiederhergestellt, dass er hier mit Edge konkurrieren kann?
Also letztendlich nicht, wenn man ehrlich ist. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass Edge hier gewinnt. Aber ich habe trotzdem sehr viel Bock auf die Paarung. Weil das ist eben schon, wie Edge gesagt hat, Finn Balor versus Edge, first time ever, I quit match. Klar bin ich dabei, Leute. Also, ich mag ja I quit matches. Können auch ein bisschen eindimensional werden, aber ich glaube gerade, oder können eindimensional sein, so I quit matches. Weil man dann auch immer sagt, Move, los, Ref, frag ihn. Nächster Move, los, Ref, frag ihn nochmal. Also, ich hoffe, dass man das hier nicht so macht. Dass man da erstmal so ein bisschen der Wut der Teilnehmer freien Lauf lässt. Es wird natürlich Eingriffe vom Judgment Day geben. Rey Mysterio wird vielleicht kommen und Dominik sagen, du mach doch vielleicht bitte nicht. Dann kriegen wir vielleicht mal auch so eine richtig, richtig harte Attacke von Dominik gegen Rey, wo er nicht in der Nacht so, ich schupp nur mal meinen Vater, sondern ich mach mal was Böseres. Mal gucken, weil ich finde, Dominik fehlen auch immer noch ganz doll Ecken und Kanten. Der sieht aus wie ein schlachsiger Typ mit Haaren hingekämmt und Hemd. So, also so wie jeder so 10. Klasse Klassenfahrt, wenn so abends Schuldisco ist, mit Axdeo drauf. Also gucken, was da noch so geht, weil da muss auf jeden Fall noch was passieren. Und was mich sehr interessiert, sehen wir hier einen AJ.
Ja.
So, weil der wird ja immer vermobbt und keiner hilft dem. Ach so, so was hat der denn gemacht? So, das doch nicht Sammy Guevara oder Eddie oder Andrade, die keiner alleine kann. Das ist doch uns AJ, der muss doch mal einer helfen. Und macht da nicht und wehrt sich da immer gegen Judgment Day und kriegt dann wieder auf die Schnauze, mal schauen. Also, eine schöne Theorie, die ich gelesen habe, die ich richtig geil fände, wäre, wenn es wieder diesen, ich weiß gar nicht, wie er genau hieß, diesen Lone Wolf AJ gab, also mit Kapuze und Jacke und Kapuze dann auf. Also, ne, war's bei TNA,
ja,
war das?
Ja,
ja. Ja, ne, das fände ich ganz cool, wenn er wieder so einen diesen 3-Tage-Bart stehen lässt und dass er dann da so für sich selbst eintritt, da hätte ich Bock drauf, weil ich möchte nicht im Judgment Day sehen. Bitte nicht. So, bitte nicht da irgendwie mit Dominik Mysterio abhängen, gar keinen Bock drauf. Aber, dass man da was macht, weil ein AJ muss hier schon eingreifen. Also, der ist da jetzt so seit x Wochen spielbar in dieser Fehde, der muss auch irgendwas machen. Und es muss ja auch Leute geben, die in Anführungsstrichen für Edge eingreifen. Weil sonst ist 4 gegen 1, das ist ja auch ein bisschen schwierig. 4 gegen 2, wenn Ray noch nimmst.
Ja. Ja, wir, mein, wir hatten da zuletzt auch noch andere Leute, die damit eingegriffen haben, aber die waren ja zuletzt in der Fehde nicht mehr ganz so prägnant. Ich glaube eben auch, dass AJ hier eine Rolle spielen wird. Und genau das wird das Spannende natürlich sein, weil wenn wir dann Rey mit dabei haben und AJ, dann haben wir zumindest drei Männer gegen drei Männer. Rhea Ripley wird hier garantiert auch sehr, sehr stark mit in das Matchgeschehen eingreifen. Das hat sie ja schon immer getan und wird da die Fäden ziehen oder mal jemanden rausziehen oder den Ref ablenken oder sonst irgendwas. Mir gefällt ihre Darstellung übrigens sehr, sehr gut in den letzten Wochen und ja, Monaten fast schon. Ich finde auch, dass der Judgment Day jetzt momentan nicht mehr dieser dieses schwarze Loch innerhalb des WWE-Storytellings ist, sondern das ist schon durchaus okay, nicht begeisterungswürdig, aber es ist okay, was man damit abliefert. Und wie du schon richtig gesagt hast, also eigentlich die Namen Edge und Finn Balor, die stehen ja eigentlich auch dafür, dass das hier ein gutes Match wird. Und ich glaube, das können wir auch erwarten. Das wird auch ein hart geführtes Match werden. Da wird es Gegenstände geben, die zum Einsatz kommen. Also, sind wir ehrlich, wenn es hier nicht wieder ein Crossface mit der Stuhlstrebe durch den Mund geht, also
ach klar,
in den Mund, nicht durch den Mund, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu eklig. Aber Das muss es halt eben geben oder ein Candlestick oder sonst irgendwas. Also das werden wir auf jeden Fall bekommen und Stühle und sowas werden wir auch haben. Aber ich glaube auch, dass wir hier kein cleanes Finish bekommen werden. Und da kommt dann die Personalie Edge auch, aber AJ vor allem mit rein. Ja, AJ hat jetzt mehrfach das Angebot abgelehnt, dass er dem Judgment Day beitreten könnte. Und jedes Mal hat er danach ein paar auf die Schnauze bekommen. Also hat man ihn jetzt inzwischen so weich geklopft? Das ist eben die Frage. Und ich sag jetzt mal, ja, den hat man weich gekloppt, der hat jetzt keinen Bock mehr, der schließt sich jetzt Finn Balor an und dessen Gruppierung, einfach damit er mal auf der Seite ist, wo er eben Unterstützung bekommt und wo die Leute für einen da sind. Und er wird dann derjenige sein, der hier gegen Edge eingreift. Auch die beiden haben ja eine längere Geschichte schon zusammen, ne? Also darf man auch nicht vergessen, Edge und AJ Styles. Und, nee, das möchte ich sehen. Deswegen AJ Styles turnt hier an der Stelle zum Judgment Day und sorgt dafür, dass Finn Balor gewinnt und Edge verliert. Punkt.
Ich sag, Edge gewinnt und AJ geht nicht zum Judgment Day, weil ich das nicht möchte.
Das ist auch ein guter Punkt. Aber bin gespannt, was das. Also ich freue mich auf jeden Fall auf ein gutes Match, weil ich glaube, die beiden können da was richtig Gutes abreißen. Wir haben nur 6 Matches auf der Card. Das spricht auch übrigens dafür, dass hier die Matches relativ lang werden. Also ich rechne.
Also ich glaube, gerade so ein I-Quit-Match, das wird ordentlich Zeit kriegen und braucht es auch.
Ja, eben. Also ich rechne hiermit, das war so 20 Minuten auf jeden Fall, oder?
Ja, ich hätte sogar gesagt 25 plus.
Ja. Na, und deswegen, also da wird man ausreichend Zeit mitbringen und auch generell erwarte ich ja, dass kein Match unter. Ich ist kein Match dabei, wo ich sage, komm, mach das mal in 10 Minuten.
Ja, Liv Morgan gegen Ronda Rousey, ne?
Ja, aber es ist halt auch ein Champion-Titel-Match und so. Das.
Ja, aber es geht ja darum, bei welchem Match ich sage, mach's mal in 10 Minuten. Ja,
okay. Na gut. Wäre aber tatsächlich auch mein einziger Pick hier. So, dann kommen wir zum Main Event. So hau ich ihn hier einfach mal raus. Nämlich das Leitermatch um die WWE Raw Women's Championship. Und hier treffen Bianca Belair und Bayley aufeinander. Und hier hat man jetzt ja zuletzt, ich habe ja zuletzt Damage Control ein bisschen mit The Shield verglichen, was gerade was so diese Taktiken angeht, so nach dem Motto, wir versuchen ein Mitglied des gegnerischen Teams auseinanderzunehmen und aus dem Match rauszunehmen. Das hat man jetzt zuletzt eben auch verstärkt gemacht. Bei Asuka hat man das Knie verletzt anscheinend. Alexa Bliss hat man hier in die Leiter gesperrt. Und wird das hier so eine Art Handicap-Match erstmal vorweg, Kai? Glaubst du, dass Dakota Kai und Io Sky, die werden ja hier wahrscheinlich mit dabei sein? Haben wir da noch ein Gegengewicht für Bianca Belair oder sind die Alexa Bliss und Asuka jetzt komplett raus nach den Geschehnissen von Raw?
Nee, ich denke schon, dass sie vielleicht tauchen sie sogar noch für einen Pop auf, aber ich glaube schon, dass man hier für ausgeglichene Verhältnisse sorgt. Also, dass dann also entweder sie kommen direkt von Anfang an mit raus, ne, sagen so, ja, sie sind aber angeschlagen. Und dann werden sie dann im Laufe des Matches aus dem Match genommen und Bianca muss sich 3 gegen 1 beweisen. Oder sie muss sich von Anfang an 3 gegen 1 beweisen. Und dann kommen aber doch noch Alexa Bliss und Asuka rausgehumpelt und sagen, hier, wir sind aber da und helfen. Also irgendwas wird nämlich passieren. Also weil es wird nicht dauerhaft 3 gegen 1 sein. Das wäre ein bisschen unlogisch, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ich möchte hier ehrlich gesagt auch nicht, dass das so ein komplettes Desaster wird, also im Sinne von, dass da am laufenden Band 3 gegen 3, 3 gegen 1, wie auch immer, das wird, sondern ja. Also meine Idealvorstellung ist ein bisschen Abwandlung von dem, was du gesagt hast. Meine Idealvorstellung ist hier Bailey kommt mit Kai und Sky raus.
Hä, wieso? Ich bin da hier.
Bianca ist erstmal alleine. Dann gibt's Eingriffe. Und so nach 5 bis 7 Minuten tauchen dann eben Asuka und Alexa Bliss auf zur Überraschung. Und danach prügeln die sich quasi alle nach draußen. Und die verschwinden. Und dann bekommen wir noch mal so 10, 15 Minuten zwischen Bailey und Bianca Belair one-on-one. Einfach, ich will diese Wertigkeit haben, weißt du?
Ja, klar. Also deswegen meine ich ja. Also es wird auf jeden Fall trotzdem diesen Moment geben, wo sich erst dann Belair 1-3 durchsetzen muss. Einfach um zu zeigen, Damage Control ist schlau, sind in der Überzahl, Bianca aber auch super stark und kann sich auch gegen 3 irgendwie durchsetzen. Und dann macht man es, dass man die anderen 4 irgendwie aus dem Match nimmt. Ich hoffe nicht, man sagt, der Ref schmeißt sie raus, weil das wäre unlogisch.
Ja.
Bei einem No-DQ-Match. Aber irgendwie wird man es, ich finde die Brawl-Idee ist eigentlich ganz schlau.
Wobei man sagen muss, WrestleMania 10, Shawn Michaels gegen Razor Ramon, auch da hat man damals Diesel der Halle verwiesen, nachdem er Razor Ramon angegriffen hat. Also habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ne? Aber klar, eigentlich macht es keinen Sinn, weil im Ladder Match ist ja theoretisch alles erlaubt, aber auch da wurde deswegen Diesel der Halle verwiesen. Was sind denn jetzt deine Erwartungen hier an das Match und an die Qualität dieses Matches? Wird das, also das ist das erste Leitermatch, was wir hier für die Damen hier auf so einer Bühne und auf um die Titel haben. Wird das was richtig Großes zwischen den beiden?
Es muss was richtig Großes werden. Also es sollte was richtig Großes werden, denn die Women's Division hat jetzt so ein bisschen diesen frischen Wind bekommen, der gefehlt hat. Man hat jetzt einen neuen Gegner für Bianca Belair. Die hat ja quasi alle durch. Bailey kam zurück. Damage Control hat auch sehr für frischen Wind gesorgt. Muss aber trotzdem auch ganz ehrlich sagen, ja, es ist dem Fädenaufbau geschuldet. Ich kann aber auch keine Konstellation mehr von Damage Control gegen Alexa Bliss oder Asuka sehen. Ne?
Es reicht langsam, also, ja, bin ich bei
das
dir.
Das ist jetzt auch wirklich langsam okay. Ja. Dieses berühmte A gegen A, B gegen B, A gegen B Booking, das ist auch wirklich irgendwann mal gut. Ich verstehe es, klar, Damage Control als starkes Team muss man darstellen, aber es nervt auch so langsam ein bisschen, ne? Das ist das Problem dabei. Und auch hier, ich würde mir sogar wünschen, dass man den kompletten Weg mitnimmt und sagt, Damage Control ist so stark, sind so schlau, wir lassen Bailey hier gewinnen. Weil ich fände, das wäre ein logischer Schritt.
Mist, da sind wir uns schon wieder einig. Ich sehe es nämlich ganz genauso. Da gab es ja auch schon diverse Meldungen drüber, dass man wirklich auch die nächsten Wochen und Monate um Damage Control quasi stricken möchte. Also, dass die wirklich auch die Damendivision dominieren und dass man da schon seit längerem drüber nachdenkt, denen alle Titel zu geben. Und gerade in so einer Konstellation, was wir jetzt hier haben, in einem Leitermatch, klar kannst du das machen. Und das ist auch so ein Match, da kann Bianca Belair aufgrund ihrer Athletik, aufgrund der Fähigkeiten, die einfach mitbringt, kann die absolut glänzen. Und du gehst dann da raus und sagst, ja gut, Bailey hat vielleicht einen Titel gewonnen, aber es war halt ein mega geiles Ding, was Bianca da abgerissen hat, als sie die Leiter gestemmt hat oder irgendwelche anderen Sachen gemacht hat. Das heißt also, Bianca kann auch hier in der Niederlage extrem stark aussehen, während zugleich diese Konstellation eines Leitermatches natürlich auch gerade für so eine Veteranin wie Bailey natürlich hier viele Möglichkeiten bietet. Die kann ja da betrügen bis zum geht nicht mehr oder irgendwelche Gegenstände einsetzen. Die kann Bianca eine Handvoll Mehl ins Gesicht werfen, während die da hochklettert. Keine Ahnung was. Haben wir schon alles tausendfach gesehen. Aber dadurch, dass sich Bailey und Dakota Kai, Io Sky nicht an die Regeln halten, hat man hier tausend Möglichkeiten, wie du Bianca Belair ohne größeren Schaden um die Titel erleichtern kannst und eben Damage Control noch weiter ins Spotlight bringen kannst. Ich fände das total vernünftig, wie du schon richtig gesagt hast. Also der Aufbau schreit eigentlich danach, dass man hier den ganzen Weg geht. Und es sind ja nun nicht 3 Neulinge, sondern Bailey ist absolut etablierter Star der Women's Division, nach der langen Verletzungspause zurückgekommen. Mach das. Und dann lass Bianca wieder jagen und dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal, ob du Bianca gegen Bailey bei WrestleMania bringst. Warum denn nicht? So,
ja.
Du.
Ja, also gehe ich mit. Also nutze es, weil Bianca Belair, ich habe es auch schon gesagt, hat jetzt auch alles durch, ist auch ein bisschen abgekühlt. Nutzt doch die Chance, jetzt dann Damage Control weiter aufzubauen, weiter dominant darzustellen. Ich fände es auch nur logisch.
Bin gespannt. Aber ich erwarte mich auf jeden Fall auch echt ein sehr gutes Match, ein spektakuläres Match.
Ja, gerade mit was Spots angeht und sowas alles. Und natürlich auch die Stärke von der Bianca Belair. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass man dann die Spots, die man auch plant, vorher einmal probt.
Das wollte ich auch sagen. Ich hoffe, man überschätzt sich hier nicht zu oft. weil das kann eben auch sehr leicht passieren. Ne? Das haben wir nicht nur bei WWE sehr oft gesehen, das haben wir auch bei anderen Promotions sehr oft gesehen, dass gerade Leiterspots sehr oft Hit and Miss sind. Das kann manchmal sehr merkwürdig aussehen. Und auch das klingt jetzt wiederum böser, als es gemeint ist, aber nun mal, Frauen sind nun mal einfach tendenziell ein bisschen kleiner als Männer. Gerade wenn sie so mit so Leitern hantieren müssen, ist das manchmal auch ein bisschen schwieriger. Und da die müssen vorher echt proben und müssen sich da vorher echt Gedanken drüber machen, wie das alles funktioniert. Dann kann das aber ein richtig starkes Match werden. Und ich glaube, das kann auch ein Klassiker werden, bin ich ganz ehrlich. Also ein Klassiker für die Damendivision, wo man sagt, ach, guck mal, hier ist ein neues Kapitel, auch dass man diesen extremen Fokus auf Damage Control die letzten Wochen wirklich hier gehabt hat. Mir gefällt das total gut. Ich finde das total gut, wie man die Frauen hier momentan positioniert. Mich unterhält das nach wie vor, auch wenn, wie du schon richtig gesagt hast, das in den letzten Wochen so ein bisschen nach Schema F gewesen ist. Aber ich mag, dass man hier wirklich so eine Gruppierung ins Geschehen reingeworfen hat und sofort einfach denen das Vertrauen geschenkt und gesagt, so ihr macht das jetzt. Und klar waren da Ups und Downs da drin, aber nichtsdestotrotz habe ich mich hier echt bis jetzt sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich tippe hier auf Bayley. Ich finde, da sollte man dann auch einfach den kompletten Weg gehen und dann Bayley den Titel geben. Und ich hoffe, dass ich auf dem Weg zum Tippspiel nicht zwischendurch durch irgendeine News noch getriggert werde, dass ich irgendeinen Tipp umstelle, sondern dass ich auch wirklich so tippe, wie ich das bis jetzt gesagt habe. Das war zuletzt immer mein Fehler.
Ja, und deswegen bist du hinter mir.
Das ist leider sogar richtig, ansonsten hätte ich mich einen Punkt mehr und dann hätten wir Gleichstand.
Tja. Hätte.
Hätte, genau. Dein Pick auch, Bayley?
Mein Pick ist auch Bayley.
Tja.
Ich finde, da muss auch mal ein bisschen frischer Wind jetzt rein.
Ja, reicht das auch. Also ich meine, Bianca Belair gefällt mir in den letzten Wochen deutlich besser als noch vor einigen Monaten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für die gesamte Division sinnvoller wäre, wenn du wirklich so ein dominantes Heel-Stable hättest, was man da angreifen kann. Wir sehen es bei der Bloodline, da funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, hier kann man das auch sehr gut umsetzen. Ja, Kai, sind wir durch mit der Preview zu Extreme Rules?
Sind wir durch. Und ich muss echt sagen, ich finde es ist eine sehr, sehr erfrischende Card. Er ist unabhängig von meinen persönlichen Meinungen über Karrion Kross.
Oder Liv Morgan.
Oder Liv Morgan. Beides auch berechtigt, wenn wir ehrlich sind. es fühlt sich sehr erfrischend an, was Stipulations angeht. Es fühlt sich wie eine würdige Extreme Rules Card an, die nicht besteht aus, es ist ein Tables Match, es ist ein Chairs Match, es ist ein Extreme Rules Match. Tschüss. Sondern wir haben verschiedenste Paarungen, die Sinn machen, die zur Fehde passen. Ich hab da Bock drauf. Das macht Sinn, das ist rund. Man kann es schön gucken. 6 Matches, knackig. Ja, natürlich. Also ich finde auch, die ganze Kritik ist angebracht, dass man sagt, wir haben keine Tag-Titles auf der Card, weil es gibt keine vernünftige Tag-Team-Division. Ist eine berechtigte Kritik. Muss man dran arbeiten. Roman mit den 2 Belts. Ich glaube, da muss man ganz, ganz dringend eine Lösung für finden, was man damit jetzt macht, dass man nie den Champion auf der Card hat. Ihr wisst, was ich mit nie meine. Also es gibt noch viele Baustellen, ganz, ganz viele Baustellen und auch große. Trotzdem sieht man hier, dass man echt auf einem guten Weg ist, gerade wenn man sich die letzten Jahre Extreme Rules Cards anschaut.
Korrekt. Wisst ihr noch, Lacey Evans und Baron Corbin gegen Seth Rollins und Becky Lynch? Das war geil.
Damn. Das packt hinter den Sitz.
Das war geil damals. Ich weiß noch, wie wir uns darüber aufgeregt haben. Und danach der Cash-In von Brock Lesnar, der Rollins auch noch den Titel abnimmt. Ach, das war schön.
Ich glaube, da haben, wo ist euer Gott jetzt?
Ich glaube, da haben wir auch sehr viel geschimpft, glaube ich. Naja, wir werden sehen, wie das hier alles ausgeht und ob dann vielleicht auch der Fiend die Show beschließt oder ob es einen Teaser gibt oder einfach nur ein Kaninchen, was dann durch den Ring hoppelt. Wer weiß.
Bitte nicht das Tierquälerei.
Ja, vielleicht in der Backstage-Vignette.
Dann vielleicht.
Okay. Oder so eine Hasenmaske oder so.
Das ist gruselig.
Ja, das ist Donnie Darko.
Genau.
Irgendwie so. Ich bin gespannt. Also da das ist wirklich noch so ein Punkt, der natürlich auch noch Zeit fressen kann quasi innerhalb dieser Show. Und wenn das passieren sollte, wenn es dann Auflösung geben sollte. Und das werden wir natürlich dann am Sonntag besprechen in der Review. Die wird ein bisschen später kommen als gewöhnlich. Also sprich, wir werden den Podcast da erst wahrscheinlich am frühen Abend aufnehmen, so 6:30, 7 rum. Und danach wird dann der Podcast, so schnell es geht, online gehen. Also rechnet mal so mit 8:30, 9, so um den Dreh, vielleicht sogar erst 9:30, dass der Podcast dann bei euch im Feed ist oder eben bei YouTube zum Beispiel zu hören ist, bei Spotify und so weiter und so fort, wisst ihr ja. Aber Kai, ich merke, du hast jetzt auf jeden Fall ein bisschen bessere Laune als noch zu Beginn des Podcasts.
Das stimmt.
Das ist doch was Schönes.
Ja.
Da haben wir wenigstens etwas geschafft.
Nimm das, AEW. Ich hab richtig Bock, jetzt so einen Streit vom Zaun zu brechen.
Mach das einfach. Ich finde auch gerade so klare Fronten ziehen ist absolut wichtig bei sowas.
Ganz klar, gerade auch bei so logischen Sachen. Ja. Ja, also nimm das, Apple und Samsung. Nimm das, Xbox und PlayStation. Da hab ich richtig Bock drauf.
Ja. Ja, ganz genau. Und ich glaube, ich mache jetzt hier an der Stelle einfach einen Deckel drauf, weil da kommt ihr auf keinen grünen Zweig mehr. Wir hören uns am Sonntag wieder zur Review, dann, wie gesagt, etwas später, als ihr das vielleicht gewohnt seid, aber nichtsdestotrotz gibt es dann den Podcast. Ich sage an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Nimm das, Carrier Cross.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.